SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Sie hören SBS German.
Herr Schnurbusch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, gerne. Ich freue mich.
Ich finde Ihren Werdegang unfassbar spannend. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch eine perfekte Vorbereitung gewesen auf Ihr Leben als Krimibuchautor. Streifenpolizist, da haben Sie angefangen bei der Polizei, jetzt auch schon eine ganze Zeit her gewesen, sind dann aber zur Kriminalpolizei dann auch gewechselt mit der Zeit, richtig?
Also meine Laufbahn, wenn Sie die ansprechen, ist so gewesen, dass ich als Schutzpolizist, so hat man das ja früher noch
Schutzpolizist,
genannt.
Genau, ja.
Habe ich angefangen. Mittlerweile gibt's das nicht mehr. Ist alles so reformiert. Man spricht heutzutage immer von einer Polizei.
Ja.
Und die eine ist für die Gefahrenabwehr zuständig und eine für die Strafverfolgung. Also was früher Schutzpolizei und Kripo war, ist jetzt GS, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Mhm. Wobei die Gefahrenabwehr auch kleinere Straftaten bearbeitet bei der Schutzpolizei, so bis zur mittleren Kriminalität. Und ich habe 6 Jahre im Einzeldienst meine ersten Erfahrungen als Polizist gemacht und habe dort aber auch schon 2 Jahre als Zivilbeamter bei dieser Einheit der Schutzpolizei gearbeitet. Und dann habe ich studiert mit Schwerpunkt Kriminalistik und Kriminologie. Mhm. Und bin dann als Kommissar, damals gab es ja noch den mittleren Dienst, also Polizei, muss man sagen, ist Ländersache. Und das ist ein bisschen noch unterschiedlich. Ich glaube, in Bayern gibt es noch den mittleren Dienst, aber in vielen Ländern nicht mehr, ist dann abgeschafft worden. Und bei mir gab, und Nordrhein-Westfalen gab es das früher auch noch. Und da bin ich dann als Kommissar eben gewechselt. Und dann war ich 10 Jahre lang rausgefahren da, bei der Kriminalpolizei. Und dann war ich lange Zeit, habe ich dann Schleusungsdelikte und Menschenhandel bearbeitet. Hm. War in der Zeit auch in diversen Mordkommissionen tätig. Und ganz zum Schluss habe ich mich dann mit der Auswertung von Verbrechenstatbeständen beschäftigt. Das war mir so ein Bürojob die letzten 5 Jahre.
Ja.
Das war auch daran, weil ich in den Jahren vorher so viel Überstunden angesammelt habe. Da hatte ich dann 2000 Überstunden.
Oh.
Und da musste ich eine Dienststelle, wo es überhaupt möglich war, die abzufeiern.
Bis zum Ruhestand. Ja, Wahnsinn.
Und dann habe ich dann natürlich 5 Jahre lang auf einer Dienststelle, wo ich dann auch 1 Jahr, 3 Monate frei hatte. Und dann hat man natürlich auch Zeit zum Schreiben.
Ja.
Und so kam das dann ja auch ein bisschen, dass man so, ja, seine beruflichen Eindrücke irgendwo in der Zeit auch ein bisschen verarbeitet hat. Ich bin ein Fan von Krimis und von Thrillern vor allen Dingen.
Ja.
Sowohl im Fernsehen auch vom Lesen. Und ja, wenn man wissen will, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich habe ich mir überlegt, also beziehungsweise Leute haben mich immer wieder gefragt, ist das denn alles so real, was man da liest oder im Fernsehen sieht, wenn man Tatort sieht?
Genau.
Und dann sage ich, Fernsehen und Lesen, das ist Unterhaltung. Und zwar auch oft gute Unterhaltung, aber real ist es in den meisten Fällen nicht. Und so kam ich dann auf die Idee, ob es auch möglich ist, einen Krimi aus Polizeisicht zu schreiben, also wo die Polizeiarbeit real dargestellt wird. Und so habe ich das dann gemacht. Dann muss man dann ein bisschen natürlich dran rumfeilen, damit es spannend bleibt, weil die meiste Arbeit bei der Polizei, da hängt man am Computer oder am Telefon. Und das kann man natürlich im Buch nicht verwerten. Und wenn man das also so wegkürzt, aber zumindest Schimanski ist ja ein Begriff.
Klar.
Schimanski war ein Alleinunterhalter, der hat seine Fälle alleine gelöst. Das gibt es bei der Polizei nicht. Polizeiarbeit ist Teamarbeit.
Ja.
Und die müssen die Fälle lösen. Das sind auch keine Helden, wenn man so will. Im Grunde genommen haben wir ja unsere Hilfsmittel, ne? Sei es nur das Funkgerät, um Verstärkung anzurufen.
War dieses Schreiben bei Ihnen, weil Sie sagten Verarbeitung, das kann ich mir vorstellen, ich meine als Polizist, gerade in den Arbeitsbereichen, in denen Sie gearbeitet haben, da erlebt man natürlich einiges und Verarbeitung, Mental Health, Mental Wellbeing ist ja heute auch ein Riesenbegriff, war vielleicht damals noch nicht so, gehe ich mal von aus. Ist das dann einfach auch diese Verarbeitung, kam es durch die Verarbeitung oder war der Gedanke immer, oh, ich finde es eigentlich ganz schön, ich würde mich gerne mal herausfordern, was schreiben? Also was kam zuerst? Warst du dieser Wunsch des Verarbeitens oder ich würde eigentlich schon ganz gerne mal schreiben und dann war das einfach so eine Synergie, die da entstanden ist?
Genau, das Zweite ist der Fall. Also
okay.
Im Grunde genommen, was Verarbeitung angeht, wenn ich den Begriff Verarbeiten höre, dann denke ich immer, Ich war eine Zeit lang natürlich auf der Kriminalwache, musste jeder Kriminalbeamte hin. Da hat man zum Beispiel auch viel mit Leichensachen zu tun. Und wenn man mit solchen Sachen so was sieht, was einfach so schrecklich ist, so was nachhallt, dann geht es bei mir so ein bisschen ums Verarbeiten. Wenn man schreckliche Dinge sieht, da muss man Wege finden, das zu verarbeiten. Und da muss ich sagen, da hilft Schreiben ja eigentlich nicht. Deswegen sind meine Romane auch nicht blutrünstig oder dass ich solche Fälle beschreibe. Oder vor allen Dingen bei Lesungen und bei Vorträgen, die ich halte, dann werde ich natürlich diese Sachen dem Publikum auch nicht so darlegen. Dann versucht man mehr humoristisch das weiterzugeben oder andere Sachen zu erzählen.
Ja.
Deswegen verarbeite ich nicht. Es kam eigentlich mehr, wie ich schon anfangs sagte, der Gedanke, ist es möglich? Ich habe so viel zu erzählen als Polizeibeamter. Ich habe so viele Geschichten im Kopf, die mit Polizei und mit Krimi und zu tun haben. Und so kam das eigentlich, dass ich dachte, würde ich gerne, war so ein Wunsch von mir, so wie so ein Hobby, das so entstanden ist, das zu Papier zu bringen. Und dann, gut, dann hat man natürlich als mit der Vita, die ich habe, auch mehr Chancen auf dem Markt, dass so ein Buch auch mal veröffentlicht wird.
Klar.
Und das Glück habe ich gehabt, dass das dann gelesen wurde auch und dass man gesagt hat, gut, das möchte ich veröffentlichen. Und das ist natürlich, wenn man einmal dran ist, dann schreibt man mehr und dann irgendwann hat man, vernetzt man sich auch mit anderen Krimi-Autoren.
Ja.
Das ist auch der Grund, ich bin zum Beispiel in einem Verein, das Syndikat heißt das.
Ja.
Das ist ein Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur. Da sind also Deutschland, Schweiz und Österreicher Autoren drin. Und wir sind so ungefähr 750 Autoren in dem Verein. Da sind aber auch ganz bekannte Leute drin, wie Sebastian Fitzek zum Beispiel oder Hans-Peter Wolf. Also sind bestimmte deutsche Autoren oder auch Andreas Gruber aus Österreich, das sind Bestseller-Autoren, die eine Million Bücher verkaufen im Jahr oder von einem Titel. Und das ist schon ganz interessant, sich so zu vernetzen und dann so viele Leute kennenzulernen und sich auszutauschen. Was wir übrigens auch jedes Jahr einmal machen. Dieses Jahr sind wir jetzt ich glaube, in 3 Wochen oder sind wir in Hannover.
Cool.
Und das ist ein tolles Treffen. Da kommen dann immer 200, 300 Autoren dahin. Da wird dann schon mal viele Veranstaltungen gemacht. Ich gebe auch eine Veranstaltung also regelmäßig. Diesmal, weil ich auch Vorträge halte, halte ich einen Vortrag zum Thema des, es sind immer Thema des Verbrechens. Bei mir geht es bei meinen Vorträgen, die ich halte, immer um den perfekten Mord. Und der jetzige Vortrag heißt, wie töte ich meine Schwiegermutter?
Ja, habe ich gelesen. Sehr, sehr humorvoller Titel, ja.
Ja, genau. Und da gebe ich natürlich auch ja, viele Polizeiweisheiten oder viele Sachen wieder, wie wir arbeiten. Aber alles ein bisschen mehr mit englischem Humor und ein bisschen
Ja.
am Ende soll die Schwiegermutter dann doch nicht getötet werden.
Aber ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, wenn Sie davon reden, Sie wollten gerne auch die Geschichten aus Ihrem Alltag einfach dann auch mal zu Papier bringen. Da kann ich mir vorstellen, es ist ja alles dabei. Von traurigen, wirklich traurigen Momenten bis hin zu lustigen Momenten. Das ist ja nun mal so im Arbeitsalltag. Sie haben wahrscheinlich auch in Ihrer Zeit unfassbar viele Situationen erlebt, die auch wirklich sehr, sehr komisch sind. Also wo man wahrscheinlich dann auch irgendwie das ein oder andere Mal schmunzeln muss. So, oh, weißt du noch das damals? Also das ist ja irgendwie noch eine schöne, also eine, glaube ich, schon eine runde Sache. Also ich glaube nicht, dass das Polizeileben, das Leben bei der Polizei nur Trübsal ist, oder?
Also ich könnte Sie jetzt stundenlang unterhalten mit lustigen Geschichten von
Das
mir.
glaube ich. Ja.
Ich packe immer so ein paar davon raus, auch bei meinen Vorträgen. Das ist
Ja.
natürlich auch, das natürlich auch gerne.
Klar.
Und ja, diese ganz traurigen Sachen, die erzähle ich nicht. Bei den Büchern achte ich darauf, dass ich reale Polizeiarbeit beschreibe, aber nicht darauf, dass ich ja, so die Obduktion werde ich dann auch immer, wenn ich mal eine erwähne. Schreibe ich dann auch humoristisch. Als Beispiel, wenn da wirklich eine Obduktion ist, dann schreibe ich nicht genau, was der Obduzent da sieht. Dann schreibe ich der Polizeibeamte, der dabei sein muss, dass der vielleicht selbst sich ein bisschen so davor ekelt und in Gedanken abschweift in irgendwelche Urlaubsgebiete, während nebenan ja, er
Ja.
eigentlich beobachten muss, was die Obduktion da ergibt.
Ja,
Das ist
ja.
ein Versuchen, das will der Leser auch nicht haben,
Nein,
was
das
der
glaube
macht.
ich auch nicht. Das glaube ich echt. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, so diese Schockromane, Schockliteratur. Das ist vielleicht ein ganz eigenes Gebiet, so, das ist okay, aber ich glaube auch bei Kriminalromanen geht es mir jetzt als Leser auch darum, eher wirklich das Verbrechen, wie wird es aufgelöst und diese kleinen Momente, oh mein Gott, kommt da davon der Verbrecher oder die Verbrecherin oder wie kommt man auf die Schliche? Also es ist ja wirklich, das ist ja ein ganz anderer Fokus, den es da gibt. Was ich spannend finde, Sie sagten, Sie waren natürlich in Köln oder haben in Köln gearbeitet und gelebt. Diese Heimatromane, das ist ja ein Riesengenre, das ist irgendwie der norddeutsche Krimi-Roman, dann gibt es natürlich die ganzen skandinavischen Romane, süddeutsche und so. Was macht es mit diesem Heimatbezug? Wieso ist das wichtig? Welche Rolle spielt das?
Also das sind die Lokalkriminalromane, lokale Romane. Es gibt die werden ja, der Nachteil ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, dass die im Grunde genommen das Publikum im lokalen Bereich finden. Ja, das ist in der Lage natürlich auch schlecht, dann auf die Verkaufszahlen zu kommen. Aber der Leser, das kriegt man immer wieder zurück, der erkennt natürlich die Örtlichkeiten wieder und das ist für ihn faszinierend. Wenn er gedanklich die Bilder vor Kopf hat, wo spielt jetzt sich die Tat ab? Und meine Romane, ich habe eine Zeit lang in der Eifel gewohnt, das ist direkt angrenzend an Köln, so ein kleines Mittelgebirge. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, die Eifel.
Ja, klar.
Ja. Ja.
Riesenvulkangebiet,
Deswegen habe ich meine ersten Romane gespielt. Da war er in Köln als Kriminalbeamter tätig, weil ich selbst da auch gewohnt habe und bin auch jeden Tag nach Köln gefahren.
Ah, ja.
Habe die natürlich Lokalitäten in der Eifel gewählt und in Köln. Der gleiche Verleger, der mit diesen gruseligen und schaurigen Orten, der Gemeiner Verlag ist das. Das ist ein relativ großer Verlag in
Ja.
Süddeutschland. Der gibt ein Buch herausgeben anlässlich der Fußball-Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet, in 10 verschiedenen Stadien. Und ein Stadion ist Köln. Und da gibt es dann jeder Schuss ein Treffer, heißt das Buch. Dann hat man mich auch gefragt, ob ich gerne einen Krimi dazu schreiben möchte, der irgendwie ein bisschen indirekt mit Fußball zu tun hat. Das ist aber kein Fußballkrimi, das kann also jeder, der Krimis mag. Und das erscheint jetzt am 8., ich glaube am 8. Mai ist es. Jeder Schuss ein Treffer ist bestimmt auch schon irgendwo angekündigt im Internet. Und ja, da habe ich jedenfalls für das Stadion Köln den Bezug zu dem Europameisterschaft ein Krimi geschrieben.
Ich wollte mal zurückkommen auf das Schreiben der Romane, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich vorstellen, oh Mensch, ich würde gerne mal was schreiben, Roman schreiben, Kurzgeschichten. Und wenn man dann wirklich anfängt zu schreiben, merkt man, das ist eine Kunst für sich. Man muss das auch erlernen, man muss das verbessern, feilen, schleifen. Wie war das für Sie? Ich meine, in Ihrem Beruf haben Sie ja wahrscheinlich endlos viele Berichte schreiben müssen. Also Schreiben ist ja ein Riesenteil des Polizistendaseins, Berichte schreiben. Aber wie hat sich das ergeben, als Sie dann angefangen haben, ja, Literatur zu schreiben?
Also als Polizist gerade Tatortberichte oder die Leichenberichte, das sind teilweise Berichte, die gingen über 20 DIN-A4 Seiten. Und zu meiner Zeit ging das noch an ohne Computer, noch mit dieser mechanischen Schreibmaschine. Tippex und so. Ich weiß nicht, ob das noch. Also das war schon ein großer Aufwand. Und wir haben ja erst so 93, 94 Computer bei der Polizei bekommen. Und das war dann auch erstmal ein Problem mit den technischen Problemen, wo man dann die Vorgänge zusammenfügen muss. Ja, wenn man so eine Leichenbeschreibung macht, wenn man Leichenuntersuchungen macht, dann ist man immer zu zweit. Da macht grundsätzlich einer immer den objektiven und einer den subjektiven Befund. Und der den objektiven Befund macht, der schreibt und der subjektive untersucht die Leiche. Und dann diktiert er immer, was er sieht, ne, in der Mundhöhle, in Augen und was weiß ich. So läuft das dann ab. Und dann macht der den subjektiven, der vernimmt dann die Zeugen und was alles so für Aussagen gibt. Und jeder schreibt seinen eigenen Bereichen einen Bericht, die dann zusammengefügt werden. Und da gab es früher, ach, da hat jeder 10 Seiten, den er 4 Seiten geschrieben am Computer. Und beim Zusammenfügen ist alles verloren gegangen. Also das so hat es noch erlebt. Aber schweife ich ein bisschen ab. Man hat das ja nicht gelernt, das Handwerk als Polizist. Deswegen sieht man auch schon am ersten Roman, der ist mehr so ein Roman für Polizeibeamte. Da hat man versucht, möglichst alle polizeilichen Tätigkeiten, Fahndung, Observation, Telefonüberwachung, alles Mögliche, was man kennt, so reinzubringen. Aber das ist literarisch gesehen nicht so flüssig geschrieben. Irgendwie aber auf einer anderen Seite interessant. Zu dem Buch hat man also sowohl schlechte als auch sehr gute Kritiken bekommen, weil der eine sagt, Mensch, ich habe erwartet, wie bei jedem Krimi. Und der andere sagt, Mensch, war was ganz anderes. Es ist wirklich die Polizeiarbeit so kennenzulernen. Aber das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Wenn man den nächsten Roman schreibt, versucht man natürlich auch besser zu werden. Und um überhaupt dieses Handwerk zu lernen, habe ich damals, ich habe einfach geschrieben und so ein Verlagsagent, das ist der, der das erste dazu lesen bekommen hat, der irgendwie vom Fach Ahnung hatte, der mich auch ein bisschen angesprochen hat. Der hat im Nebengespräch hat er gehört, dass ich so und so was in der Schublade schon seit Jahren liegen habe.
Ja.
Und der hat das gelesen und hat dann gesagt: Mensch, klasse, finde ich toll, aber. Und
Ja.
dieses Aber, damals hatte ich auf DIN A4, das waren ungefähr 400 DIN A4-Seiten, die ich geschrieben hatte, über eine große Kriminalgeschichte. Und da sagt er: Bevor wir darüber reden, tu mir einen Gefallen, lies ein Buch. Und dann reden wir über was du geschrieben hast. Und das Buch heißt, wie ich einen verdammt guten Roman schreibe. Das ist von einem Amerikaner geschrieben, auch ins Deutsche übersetzt.
Ja.
Und in diesem Buch standen zwei Punkte drin, da wo ich direkt gemerkt habe, da habe ich Schwächen. Und
Ja.
zwar, die Sache war, Längen vermeiden. Also, dass nicht zu lang wird. Ich habe eine Observation über bestimmt 30 Seiten geschrieben, wie man ein Fahrzeug hinterherfährt. Letztendlich, sage ich schon mal vorweg, habe ich von diesen 400 Seiten 160 Seiten gelöscht.
Wow.
100 Seiten verkürzt, weil es so einfach überflüssig war. Und ein anderer Kapitel in dem Buch heißt Drama, Drama, Drama. Das heißt, man muss Konflikte reinbringen. Und bei mir war alles so harmonisch. Und zwar zwischen dem Kommissar und seiner Familie zu Hause. So nach dem Motto: Mensch, ich muss schon wieder Überstunden machen, wieder einen Mord oder wieder das. Und die Frau sagt dann: Okay, dann fahren wir nächste Woche halt weg, dann schieben wir das. Oder das darf nicht sein, man muss Konflikte reinbringen. Und das habe ich auch zu harmonisch gestellt. Und so habe ich dann dran gearbeitet, dran gefeilt, bis ich so ein bisschen den Weg gefunden habe.
Ja.
Und ja, und so kommt das dann auch. Man liest ja selbst auch Bücher von anderen Autoren.
Klar.
Und dann merkt man dann irgendwann, wenn man so ins Blau reingeschrieben hat: Oh Gott, ne, wie blauäugig war das Ganze. Und dann verbessert man sich natürlich auch.
Wie
Und
gehen
dann
Sie
kommt.
jetzt an sowas ran? Ganz kurz, wie hat sich Ihre Herangehensweise geändert? Da haben Sie quasi vorher schon so eine Mindmap vom Anfang bis Ende. Also ich habe mal gelesen, einige Autoren, bevor sie überhaupt das erste Blatt vollschreiben, haben sie schon wirklich eine Vorstellung davon, wie die Geschichte anfängt und so den Spannungsbogen und wie es sich dann am Ende auch ergibt. Also quasi alles schon so eine Art Karte erstellt.
Ja, so ähnlich. Also manche machen das so oder so. Es gibt ja ganz verschiedene Bereiche, auch je nachdem, was man schreibt.
Ja.
Man hat schon so ein Konzept, hab ich auch gehabt, aber das wird oft nicht ganz eingehalten. Beim Schreiben verändert sich das. Da wird der Weg dann andersrum gegangen, da geht dann mal, kommt die Nebengeschichte dazu, dadurch ändert sich das Ende wieder ein bisschen und das ist dann passiert schon. Ich
Ja.
bin ja auch kein, ich habe das nebenberuflich geschrieben. Das heißt, für so einen Roman, für einen ganzen Roman, nicht eine Kurzgeschichte, habe ich ein Jahr gebraucht. Also bis ich die Idee hatte, bis ich geschrieben habe. Und das Wichtigste oder das Schlimmste ist ja dann immer das Lektorat. Man bleibt dann so lange hängen. Und da muss man schon ja, eine Frau an der Seite haben, die erstens geduldig ist und vor allen Dingen wie bei mir, die dann für mich das alles mit überarbeitet. Und das ist schon sehr viel Arbeit. Das ist schon, oh Gott, da kriegt man schon die eine oder andere Krise drüber, wenn man überlegt, das sind manchmal nur, wenn man 200, 300 Seiten schreibt
Ja.
und jede Seite und so weiter durchgeht und dann sieht man da wieder was und da was, dann passt das nicht, da muss ja auch alles logisch sein. Und es gibt natürlich professionelle Schreiber, ich habe also viele Lesungen auch von Prominenten gesehen, zum Beispiel Ken Follett
Ja.
oder auch, die haben natürlich ein Riesenteam um sich rum.
Klar.
Die schreiben ein Buch innerhalb, das reine Schreiben sind 3 Monate bei denen und der Rest, das macht dann sein Team drumherum vielfach, ne? Die
Ja.
recherchieren, also dann, die bedanken sich hinten bei bestimmt 40, 50 Leuten, die alle geholfen haben.
Herr Schnurbusch, ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem mit dem Krimi-Roman, mit der Zusammenarbeit zur Fußball-EM. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Das werden wir auch nochmal in die Liner-Notes dieser Podcast-Episode natürlich mit reinnehmen. Und vielen, vielen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch.
Ich bedanke mich auch, hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen auch alles Gute mit Ihrem Podcast.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.